Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Franz Brettenthaler, Direktor vom Institut LIFE für Klimaenergiesysteme und Gesellschaft bei Joanneum Research. Ja, ich freue mich halt sehr, dass ich den Franz Brettenthaler bei mir begrüßen darf. Hallo Franz.
Hallo Ines.
Schön, dass wir halt einen Wasserdialog miteinander führen. Es wird halt einen teilweise doch recht wissenschaftlichen Zugang vielleicht geben zum Thema Wasser. Oder auf jeden Fall einen sehr komplexen, oder? Erzähl mal, was ist dein Zugang zu Wasser?
Ja, du spielst wahrscheinlich darauf an, dass ich sehr intensiv das Thema Hochwasserrisiko in ganz Europa bearbeite und das von einer finanzwissenschaftlichen Perspektive. Also wie können wir im Klimawandel diese steigenden Risiken auch so als Gesellschaft verdauen? Am besten wäre es natürlich, wenn morgen die CO2-Emissionen auf null herunterdrehen, dann würden wir auch diese Schäden in Grenzen halten können. Aber vieles ist eben schon im Fluss. Und da müssen wir dann einfach in irgendeiner Weise als Gesellschaft darauf reagieren, weil es gibt keine Versicherung dafür. Das heißt, in Österreich landet das alles in der öffentlichen Hand, im Katastrophenfonds. Dazu müssen wir uns halt einfach als Gesellschaft etwas einfallen lassen.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, da ist vieles im Fluss. Du meinst, das sind teilweise Dinge, wo eins zum anderen führt, wo wir nicht wirklich die Macht haben, das jetzt so direkt zu beeinflussen? Oder?
Richtig, ja. Also das Klimasystem ist ein sehr träges System. Viel von der Erwärmung, die in den letzten Jahrzehnten sozusagen durch die CO2-Emissionen schon verursacht worden ist, ist in den Weltmeeren gespeichert. Mhm. Und warum jetzt die Temperatur in der Atmosphäre so stark ansteigt, ist, weil diese Speicherfähigkeit der Wärme in den Ozeanen nahezu erschöpft ist. Mhm. Und daher erwärmt sich jetzt die Atmosphäre wieder eben sehr, sehr viel stärker. Und jedes Grad, dass wir wärmere Luft haben, ist in jedem Kubikmeter Luft 7% mehr Wasserdampf enthalten. Und das kommt dann natürlich bei entsprechenden atmosphärischen Störungen, also ein Tiefdruckgebiet, da wird das ausgeregnet und eben oft innerhalb von kürzester Zeit, dass eben die Starkregenereignisse stark zunehmen. Mhm. Und das ist ein zusätzliches Risiko zu dem, was wir an Hochwasserschäden durch Flusshochwässer schon beobachten. Auch das nimmt zu. Gleichzeitig nimmt auch Dürre zu, weil einfach das Gleichgewicht des Wasserkreislaufes auf der Erde gestört wird.
Ja, das heißt, es geht da wirklich im Grunde erstens einmal darum, dass schon sehr viel CO2 gespeichert in Weltmeeren jetzt zum Beispiel, wo kann das CO2?
Sowohl CO2 als auch Wärme. Also es
als
ist
auch
eben
Wärme. Mhm. Mhm. Also da haben wir, das ist sozusagen so gut wie erschöpft oder stark gefüllt, kann man das so sagen?
Ja, man muss sich eigentlich vorstellen, wenn man ein Bier stehen lässt, was passiert damit? Da ist ja Kohlensäure drinnen. Das ist ja nichts anderes als CO2, das im Wasser gespeichert ist, Kohlensäure.
Ja.
Und wer trinkt gerne noch ein Bier, das nach fünf Stunden gestanden ist? Da ist die Kohlensäure draußen. Mhm. Durch die Erwärmung in der Raumtemperatur geht sozusagen das CO2 aus dem Bier in die Atmosphäre über. Und das ist sozusagen das Nächste, wo so ein Rückkoppelungseffekt passiert, nämlich positiv verstärkend. Die Weltmeere werden erwärmt. Mhm. Das CO2, das jetzt dort Gott sei Dank stark auch gespeichert ist, tritt aber immer mehr auch in die Atmosphäre über. Gott sei Dank ist ein bisschen mit Anführungszeichen, weil diese Versauerung der Ozeane ist gleichzeitig auch Schuld für die sogenannte Korallenbleiche. Mhm. Also dass eben die Korallenriffe absterben, weil das Wasser eben zu sauer ist. Das wissen wir auch, wenn irgendwo ein Kalkrand ist im Badezimmer, womit putzt man das? Mit Essig? Mhm. Oder mit, man könnte es auch mit Zitronensäure putzen. Und das passiert eben auch durch die Kohlensäure in den Weltmeeren zum Beispiel.
Aha, okay. Sehr
interessant. Weil die Korallen sind ja aus Kalzium aufgebaut.
Okay, interessanter Zusammenhang, ja. Und du hast aber auch ganz klar vorher gesagt, dass es wirklich in der Atmosphäre um 7% mehr Feuchtigkeit gibt pro Grad Erderwärmung.
Oh, genau. Okay. Und im Alpenraum haben wir jetzt schon 3 Grad Erwärmung. Also wenn wir von der Weltdurchschnittstemperatur reden, dass wir es bei 1,5 begrenzen sollen, dann ist ja das ist ein Durchschnittswert. Und im Alpenraum haben wir jetzt schon 3 Grad Erwärmung. Und gleichzeitig ist ja auch, wenn Luftmassen aufsteigen, kühlen sie ab. Und daher haben wir insbesondere da im Südraum der Alpen, also Kärnten, teilweise auch in der Steiermark, Genua Tiefs, also das sehr warme Mittelmeer, nimmt sehr, sehr viel, also verdunstet sehr viel Wasser. Die wärmere Luft nimmt noch mehr Wasser auf. Und wenn das jetzt nach Norden zieht und an den Karawanken beziehungsweise wo auch immer, also die Starkniederschläge in Slowenien zum Beispiel, sind dadurch bedingt. Aber insgesamt, wenn das auf die Alpen trifft, dann steigt diese Luft auf, wird eben deutlich kälter und dann regnet diese ganze Feuchtigkeit ab. Diese Nassschneeereignisse in Kärnten, aber auch Starkregenereignisse sind dadurch bedingt.
Okay. Ja, also wir kommen da schon ganz klar in einen Bereich, wo man merkt, das betrifft uns alle, gerade wenn du jetzt davon auch redest, das ist da südlich der Alpen, das ist jetzt wirklich ein Bereich, das können wir uns alle sehr gut vorstellen. Bevor wir da noch weiterreden, weil du wirst sicher einiges heute erwähnen können, was wir da tun können, sozusagen, um das diesen Fluss, so wie du es vorher genannt hast, was da so im Fluss ist, dass man das zumindest minimieren kann, oder? Das wäre zumindest das Ziel. Auf das würde ich gerne nachher eingehen, aber zuerst würde mich noch interessieren, wie ist das eigentlich bei dir so in deinem Leben? Wie ist der eins nach dem anderen? Wie hat eines zum anderen geführt, dass du jetzt da bist, wo du bist?
Ja, also die ganze Geschichte ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen lange, aber ich habe natürlich auch nachgedacht, wie bin ich zu diesem Thema Hochwasser gekommen. Zufällig, wie meine Dissertation zum Thema rationale Entscheidungstheorie unter Risiko und Unsicherheit fertiggestellt hatte, ist dieses große Hochwasser mit 3 Milliarden Euro Schaden in Österreich passiert. Und es hat eigentlich niemanden gegeben, der die ökonomische Fragestellung irgendwie schon überhaupt bearbeitet hatte. Und da hat sicher das eine zum anderen geführt. Und irgendwann später bin ich ja drauf gekommen, dass mit dem Thema Wasser als Kind schon intensiv verbunden war. Ich bin aufgewachsen in einem Haus neben einem kleinen Bach. Und das Schönste, was ich dort spielen konnte, war, dass ich halt so kleine Dämme gebaut habe, wo wir dann auch eine Regenbogenforelle eingesetzt haben. Die waren natürlich am nächsten Tag schon wieder über alle Berge. Aber das hat mir gefallen, irgendwie mit Wasser zu spielen. Und natürlich ist das Thema Schutz vor dem Wasser ja auch ein wesentliches, mit dem man sich dann beschäftigt, wenn man sich mit Hochwässern beschäftigt.
Also zeitgleich hast du deine Arbeit finalisiert, beendet, abgeschlossen, zum Thema Entscheidungen eigentlich?
Ja, rationale Entscheidungen unter Risiko und Unsicherheit. Das ist ja genau das, was wir jetzt als Kollektiv, als Gesellschaft tun müssen. Wir wissen ja nicht, wann passiert wo das nächste Hochwasser. Wir müssen sozusagen bestimmte Entscheidungen treffen, bevor etwas passiert, aber auch natürlich dann darauf reagieren, wenn etwas passiert. Und inwieweit man solche Entscheidungen konsistent über die Zeit machen kann, das war das sehr Theoretische, also das war ja auch von meinem Philosophiestudium, aber eben auch vom Finanzwissenschaftsstudium inspirierte Themen. Das ist in der Praxis natürlich sehr, sehr spannend, weil nach dem Ereignis ist es irgendwie naheliegend, dass man sagt, man möchte den am stärksten Betroffenen helfen. Und wenn man das vor dem Schadereignis tut, dann hat man nicht notwendigerweise die Richtigen im Blick, weil man ja nicht weiß, wen es trifft.
Ja.
Und insofern sind diese zwei Entscheidungspunkte schon einmal relativ schwierig zu koordinieren. Und da habe ich eben sehr theoretische Ergebnisse, die aber dann jetzt dazu geführt haben, dass ich zum Beispiel so ein System, wie man also den Transfer des Risikos in der Gesellschaft, in Österreich, aber auch in Europa eben besser bewerkstelligen könnte, entwickelt habe.
Also wenn du von Transfer des Risikos sprichst, was kann ich mir da jetzt genau darunter vorstellen? Oder ganz kurz?
Also normalerweise, also was ein Geldtransfer ist, ist logisch, wenn man nur vorher, bevor etwas passiert, das regelt.
Ja.
Dann spricht man vom Transfer des Risikos, weil ich weiß ja, also wir alle haben das Risiko, alle, die in einer 100-jährigen Hochwasserzone leben, beziehungsweise 80% der Gebäude werden von Starkregenereignissen betroffen sein. Ja, also das ist wirklich ein signifikanter Anteil unseres Lebensraumes. Und wenn ich eine Versicherung oder einen Katastrophenfonds oder was immer einrichte, dann spreche ich eben vom Transfer des Risikos. Auch den muss irgendjemand tragen. Also irgendjemand muss ein Versprechen abgeben, dass er, wenn das Schadensereignis eintritt, dass er dafür gerade steht.
Gut.
Damit man eben nicht den Einzelnen sozusagen dann mit den Trümmern seiner Existenz übrig lässt.
Also was ich da jetzt raushöre, ist in einer gewissen Weise so eine gewisse Stabilität, die wir brauchen, aber auch Flexibilität und diesen Gesamtblick, also dass wirklich verschiedenste Faktoren, Repräsentanten dieser Bereiche sozusagen zusammenarbeiten und da eine Lösung finden für diesen Transfer, dass man vorbereitet ist,
genau.
Stabilität vermittelt, dass gesellschaftspolitisch jetzt zum Beispiel oder überhaupt gesellschaftlich, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, okay, da sind Vorkehrungen getroffen, welche genau kann man vielleicht nach außen so gar nicht sagen, aber so kann man in der Flexibilität bleiben. Ist das so? Könnte man das so beschreiben?
Ja, und das Schwierige ist natürlich auch die Tatsache, dass fast niemand sich damit beschäftigt, mit dem Weitblickenden. Also wer hat das im Blick, alle diese Risiken, alles das, was passieren kann? Der Mensch ist doch eher auf kurzfristige Reaktionen ausgelegt und in einer demokratischen Gesellschaft müssen wir ja auch so ein Risikotransfersystem natürlich selber herbeiwählen.
Ja.
Also dass auch die Politik überhaupt bereit ist, abgesehen davon, dass man sich dann die Gummistiefel anzieht, wenn etwas passiert und sozusagen in den Medien darstellt, ich bin bei euch. Wenn das Hochwasser abgezogen ist, ist auch bei der Politik jetzt nicht unbedingt die Bereitschaft, sozusagen da längerfristige Entscheidungen zu treffen, die aber notwendig sind.
Ja, ja. Jetzt muss ich dich noch einmal fragen, also du bist bei Joanneum Research tätig. Darf ich dich noch einmal fragen, welche Ausbildungen du alle hast? Du hast jetzt den finanziellen Part erwähnt, den soziologischen, oder? Den philosophischen?
Ja, ich habe Umweltsystemwissenschaften und Volkswirtschaftslehre begonnen, zunächst eben in Graz und auch abgeschlossen und aber dazwischen ein Philosophiestudium eingeschoben und auch Finanzwissenschaften in Paris. Das passt grundsätzlich alles zusammen, also sozial, wirtschaftswissenschaftlich, aber halt mit einem wirklich einen breiteren Fokus, insbesondere, wie man ja hört, also ohne die naturwissenschaftlichen Aspekte würde man ja nicht wissen, worüber man da eigentlich spricht.
Genau, das heißt, dass du eigentlich mit deinem Wissen, mit deinem Vorwissen diese Komplexität abdecken kannst, von dem Zugang, den wir jetzt eigentlich brauchen.
Ja, beziehungsweise also natürlich nicht alleine, sondern dann im Team von 44 Leuten, die bei uns am Institut eben alle arbeiten, zu im Prinzip zwei Fragen. Wie können wir die Gesellschaft resilienter im Hinblick auf diese Klimarisiken machen? Mhm. Aber auch, wie können wir den Klimawandel per se stoppen und was können wir zur Transformation, zur Klimaneutralität tun.
Ja, Und du hast jetzt für mich was sowieso sehr Wichtiges erwähnt, das mit dem Team. Team jetzt bei dir ist es das Institut, das du leitest. Und gleichzeitig betrifft es uns ja als Gesellschaft, dass wir miteinander diese Aspekte bedenken. Was macht ihr jetzt konkret? Weil ihr habt ja da Projekte, die man wirklich sehr gut auch anschauen kann und sehr greifbar sind.
Naja, warum es mir auch gefallen hat, und das war auch eben dieses Schlüsseljahr 2002 sozusagen, von der Uni stärker eben in die anwendungsorientierte Forschung zu gehen, ist natürlich schon das, was du angesprochen hast, dass man dort immer gemeinsam an Problemen löst. Also es gibt immer einen Auftraggeber, eine Auftraggeberin, die sich einfach interessiert, ein Problem gelöst zu bekommen mit unserem Know-how, mit unseren Methoden und unserem Wissen. Aber es ist eben immer ein sehr interaktives, in der Praxis Probleme lösen, was ja diesen gemeinschaftlichen Aspekt eigentlich anspricht.
Ja.
Ja, konkrete Projekte, da könnt ihr jetzt vieles aufzählen. Das ist natürlich auch sehr kurzlebig und auch Gott sei Dank sehr kurzweilig, kann man sagen. Ein konkretes Problem, das habe ich ja eigentlich schon angesprochen, also das Thema Starkregenereignisse, haben wir gerade die Modellierung abgeschlossen. Sehr inspirierend für mich war auch, dass wir einmal wirklich eine ganz lange Frist an Hochwasserereignissen untersucht haben. Da haben wir am Mondsee Sedimentbohrkerne, also entnommen haben es nicht wir, das haben unsere deutschen Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut gemacht. Aber wir haben es dann statistisch ausgewertet und uns die Frage gestellt, und das hat mich eben eigentlich sehr berührt, wenn man dort die versunkenen Pfahlbauten sieht im Mondsee. Also die bronzezeitliche Kultur bei uns war ja schon sehr entwickelt.
Ja.
Und man hätte sich vorstellen können, dass es damals schon eine bronzezeitliche Versicherungslösung gibt für das Hochwasserrisiko. Die sind ja nicht vielleicht ohne Grund direkt ins Wasser gegangen mit ihren Bauten. Erstens ist man dort geschützt von Tieren und so weiter. Aber auch, wenn ich per se sozusagen den schwankenden Wasserstand schon antizipiere, ist das ja vielleicht gar keine dumme Idee. Und trotzdem die Vorstellung, man hätte diese Häuser damals gegen Hochwasser versichert. Wie oft wären die in 7000 Jahren pleite gegangen, so eine Versicherung? Weil das europäische Regulativ schreibt vor, dass eine Versicherung immer genug Kapital zurückhalten muss, damit der 200-jährige Schaden noch gedeckt werden kann. Und daher kann man das dann sehr gut über 7000 Jahre verfolgen. Also man darf sich das so vorstellen, dass so ein Sedimentbohrkern eigentlich wie ein Baumring das Klima der Vergangenheit auch in sich gespeichert hat, weil Hochwasserereignisse Sedimente in den See bringen. Und dann kommt im Herbst, so wie jedes Jahr, der Laubfall. Das heißt, ich kann die Jahresringe bestimmen und ich kann für jedes Jahr sagen, okay, da hat es ein Hochwasser gegeben oder es hat kein Hochwasser gegeben. Und auf diese Art und Weise haben wir da, das war ein sehr schönes Projekt, das ich sozusagen von vorne bis hinten geliebt habe, von der Ideenentwicklung. Ist aber auch sehr spontan entstanden, weil ich eine Kollegin, die diese Sedimentbohrkerne gezogen hat, in Brüssel bei irgendeinem Projektmeeting getroffen habe und dann drauf gekommen bin, dass man da sehr spannende Ergebnisse für diese Frage, wie sollen wir heute damit umgehen? Es hat ja auch in der Vergangenheit schon Klimawandel gegeben, allerdings auf viel niedrigerem Niveau und viel langsamer. Und trotzdem kann man da eben das, was jetzt in kürzester Zeit passiert, eben über lange Zeitperioden beobachten und schauen, was hat das für Auswirkungen aufs Hochwasserrisiko gehabt.
Und dieses Projekt ist jetzt abgeschlossen?
Ja, das ist schon länger abgeschlossen, aber jetzt publikationsmäßig haben wir auch schon viel. Aber wir das ist dann doch immer auch aufbauend. Also die Fragestellungen, die wir heute bearbeiten, können wir auch schöpfen von den Erkenntnissen und auch eben Modellverbesserungen, die wir damals durchgeführt haben.
Mhm. Das heißt, diese Erfahrungen oder Ergebnisse, die ihr daraus zieht, die nehmt ihr dann auch wieder her für Berechnungen, wie jetzt Versicherungen zum Beispiel mit der momentanen Situation umgehen oder Banken?
Genau. Ja, für Banken wird das auch ein zunehmendes Thema. Die Europäische Zentralbank hat mich vor kurzem auch kontaktiert. Mhm. Die machen sich eigentlich deswegen Sorgen, weil es eben diesen Insurance Gap gibt, also diese Lücke zwischen dem Schaden und dem, was versichert ist. Und wenn jetzt alle Gebäude in Europa durchs Hochwasserrisiko beschädigt werden, dann hat das Geldwesen ein Problem, weil ganz viele Häuser kreditfinanziert sind.
Ja.
Und jemand, der keine Versicherung hat für sein Haus und das Haus wird aber zerstört, dann hat er den Kredit noch aushaften und er hat kein Haus. Also kann man sich vorstellen, dass da viele Kredite ausfallen würden und das wäre ein systemisches Risiko, das sogar bis zur Europäischen Zentralbank geht.
Mhm.
Also ja, Banken, wobei wir ansonsten Banken im Moment auch eher dabei unterstützen, die Transformation zur Klimaneutralität gut zu bewältigen. Diese angesprochenen Risiken gehören auch dazu, aber auch zu fragen, wie viel von deinem Finanzierungsportfolio schädigt eigentlich das Klima?
Mhm.
Das heißt, wie viel CO2-Emissionen hast du als finanzierende Bank in deinen Büchern und bist dann daher auch mitverantwortlich? Und wie kannst du einen Pfad der Transformation, natürlich unter guten wirtschaftlichen Prinzipien, aber darstellen, wo du 2050 spätestens auch angekommen bist, dass du keine CO2-Emissionen mehr finanzierst.
Ja.
Also da ist eine große Transformation im Gange. Gott sei Dank, das Klima würde es notwendig machen, dass man es noch viel schneller macht.
Mhm.
Also insbesondere der Schutz der Menschen vor den eben zu starken Reaktionen des Klimasystems.
Das heißt, diese Klimaneutralität, von der ja sehr viel gesprochen wird, jetzt das betrifft Banken, das betrifft Unternehmen und Unternehmer, Unternehmerinnen. Und ihr liefert sozusagen Ergebnisse, Daten, die sehr oft jetzt als Basis hergenommen werden, um da weiterzuarbeiten, sozusagen in dem Miteinander. Das habe ich jetzt schon rausgehört, dass da doch schon viele Kooperationen entstehen oder sowieso schon viel Zusammenarbeit passiert, oder?
Mhm. Ja, wer immer in dem Bereich eine Frage hat oder ein Bedürfnis, kommt zu uns.
Mhm.
Manchmal gehen wir auch hinaus. Wir machen natürlich viele, um die Methoden weiterzuentwickeln, im Antragsforschung, also wo wir verschiedene Förderstellen, insbesondere die Europäische Kommission, hat hier tolle Programme, ja, wo wir unsere Ideen einbringen. Und manchmal kommen die Ideen eben von unseren Wirtschaftspartnern, weil sie eine sehr konkrete Fragestellung haben, die sie gelöst haben wollen.
Ja, jetzt habe ich noch eine Frage zu einem konkreten Projekt in Graz, das Rooftop Farming.
Ja.
Ist das so eine konkrete Fragestellung von einem Unternehmen oder ist das was, was bei euch entstanden ist?
Wir haben das ein bisschen selber als Chance gesehen, also grundsätzlich in dem Science Tower, neben dem Hauptbahnhof bzw. der Listhalle, waren solche Betontröge schon angedacht und auch gebaut. Es hat nur niemand jetzt wirklich eine Idee gehabt, was man damit macht, außer dass man dort Pflanzen ziehen kann.
Ja.
Und wir haben jetzt die Geschichte darum herum uns ausgedacht und auch eben die konkrete Umsetzung. Weil was schon einmal sehr vorteilhaft ist, ich habe vorher das Thema Starkregenereignisse genannt.
Mhm.
Und es gibt kein Kanalsystem auf der Welt, das vor diesem zunehmenden Risiko von Starkregen, das darauf ausgelegt ist.
Mhm.
Weil wenn wir so wie am 31. August 2021 in Graz 200 Millimeter Niederschlag innerhalb von wenigen Stunden haben, dann sind es 20 Wasserkübel am Quadratmeter. Und was da eben auf den versiegelten Flächen alleine zusammenkommt, ist eben enorm auf den Dachflächen. Das heißt, ein sehr guter Ansatz ist es einmal, insbesondere auf den Flachdächern, dieses Wasser zu sammeln. Dann kann es nicht die Straße überfluten. Das haben wir dort einmal sozusagen implementiert, dass dieses Wasser gesammelt wird. Und dann fragt man sich natürlich, was kann man noch Gutes tun mit Wasser, das man am Dach gesammelt hat.
Ja.
Wasser hat die wunderbare Eigenschaft, jeder von uns, der aus dem Bad im Sommer steigt, weiß, dass man zu frösteln beginnt, wenn man sich nicht sofort abtrocknet. Weil wenn Wasser verdunstet, entzieht es der Umgebung Wärme. Und jetzt ist eines der großen Probleme, die wir als Menschheit im Klimawandel in den Städten insbesondere haben, die Erhitzung, weil also das sogenannte städtische Hitzeinsel-Effekt, die Betonvolumina, die wir da überall haben, sich extrem stark erhitzen und zusätzlich zum Klimawandel eben ein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung darstellen. Jetzt kann man natürlich, jeder baut eine Klimaanlage. Was passiert dann? Wir entziehen der Umgebungsluft die Kälte und blasen ja noch mehr heiße Luft hinaus. Das heißt, in einer Hitzewelle wird die Umgebungsluft noch tödlicher heiß.
Mhm.
Wir müssen ja wissen, ab 42 Grad degeneriert unser Eiweiß. Und wir haben jetzt in Pakistan schon 50 Grad im Sommer bei verschiedenen Hitzewellen.
Mhm.
Also, oder intensive Kooperationen mit der Arizona State University. Die wissen, die können bei einer Hitzewelle nicht mit dem Radl nach Hause fahren. Sie würden es nicht überleben.
Wahnsinn.
Mhm. Und daher ist jetzt sozusagen der kollektivere und der geplantere und kollektiv rationalere Zugang statt der einzelnen Klimaanlage der Zugang, dass man die ganze Stadt abkühlt.
Mhm.
Wie kann man das machen? Indem man Wasser verdunstet. Jetzt kann man Sprühnebelsysteme machen, aber die schönsten Klimaanlagen sind eigentlich Pflanzen und Bäume, weil die tun nichts anderes, als mit den Wurzeln Wasser aufnehmen und oben eben Wasser verdunsten und sie kühlen damit unsere Umwelt. Und deshalb haben wir eben das so angelegt, dass wir dort ganzjährige Pflanzen, die einen Zusatznutzen haben, nämlich dass sie uns auch Früchte spenden, aber vor allem auch dieses Thema Kühlung in optimaler Weise umsetzen. Und so haben wir einfach einen Demonstrator gebaut, wo wir sozusagen Hochwasserrückhaltebecken, Stadtkühlung und Lebensmittelproduktion in einem zeigt, wie Dächer der Zukunft ausschauen können und auch ausschauen werden.
Mhm.
Wir sitzen da jetzt in Reininghaus. Auch da gibt es einen Green Tower, also dass auch ein ganzes Haus von der Fassade her stark begrünt wird. Das ist absolutes Zukunftsthema und wird die Städte bewohnbar halten.
Mhm. Ja. Also ich kann mich da erinnern, dass nämlich auch, ich war bei dir bei einem Vortrag und habe da ein paar Fotos gesehen von guten Beispielen, ja, weil es ist ja doch so, dass man oft so viel Information zu diesem Thema hat, dass man gar nicht mehr weiß, was jetzt wirklich hilft oder nicht. Und deswegen bin ich ja so dankbar für das Gespräch heute, weil dir das ja auch Anliegen ist, einfach auch aufzuzeigen, was man wirklich machen kann. Und ihr habt ja auch die Ergebnisse sozusagen dazu, dass man das auch sehen kann, wissenschaftlich.
Ja, also ich glaube, Nachhaltigkeit ist ganz oft ja nicht mehr nur eine Frage der Konzepte und des Papiers, das man bedruckt, weil ganz viel Wissen ist ja da. Man muss es nur tun. Und indem wir diesen Dachgarten realisiert haben, mit Partnern, also ich habe da keinen Cent Forschungsgeld eigentlich hineinstecken müssen, weil die Firma Sonnenerde zum Beispiel gesagt hat, okay, sie spendet das Substrat. Das sind immerhin 80 Tonnen Erde, die wir da hinaufgebracht haben.
Wow.
Und wir zeigen einfach gemeinsam, wie es in Zukunft, wie so ein Dachgarten funktionieren könnte.
Mhm. Wie hoch ist dieser Science Tower? Weißt du das?
60 Meter und der Dachgarten ist auf ein bisschen über 45. Mhm. Aber wir produzieren definitiv die Feigen und den Salat mit der schönsten Aussicht von Graz. Weil ja. 360 Grad kann man da über die Stadt schauen. Es ist eigentlich auf derselben Höhe wie der Uhrturm, weil das Niveau rund um den Bahnhof insgesamt schon höher ist.
Ja. Okay, und du hast ja auch die Resilienz der Gesellschaft in einer gewissen Weise angesprochen. Das spielt ja dann auch mit, oder? Weil wenn man das jetzt, sagen wir, forciert, dann braucht es ja auch Menschen, die das betreuen, die da sozusagen Garten arbeiten. Und genau. Das ist ja was, was uns sehr gut tut.
Ja,
ja,
absolut. Das ist ein Aspekt, den haben wir auch von Anfang an mitgedacht. Soziale Nachhaltigkeit ist ja auch ein wichtiges Thema. Und uns muss klar sein, dass wir in den Städten nicht nur Hightech-Jobs brauchen. Und wir haben da mit dem Tagwerk von der Caritas zusammengearbeitet, die insbesondere mit Jugendlichen, die jetzt in so einer Orientierungsphase sind, vielleicht die Schule abgebrochen haben, nicht recht wissen, wohin mit ihrem Leben, ja, in so einem Veränderungspunkt, dass denen das extrem gut getan hat, einmal in der Woche zu uns zu kommen und dort eben mit der eigenen Hände Arbeit nach 14 Tagen schon Früchte zu sehen. Also wow, ja. Die Früchte sind nach 14 Tagen noch nicht zu ernten, aber das Samenkorn, das ich hineingelegt habe, das ist so eine positive Rückmeldung, die sie wahrscheinlich in dem ganzen Schulleben nie gehabt haben, dass das, wo sie sich bemühen und sich angestrengt haben, dass das sozusagen so einen positiven Erfolg zeitigt. Mhm. Und insofern, glaube ich, ist das ein guter Platz, um das zu lernen auch.
Mhm. Und die Erträge, die werden verkauft oder?
Ja, wir haben es aus wissenschaftlichen Dokumentationsgründen zunächst einmal auch an uns selber verkauft sozusagen und einfach, weil wir ja zeigen wollen, dass das wirtschaftlich nachhaltig betreibbar ist. Jeder hat irgendwie Angst vor den Kosten, die Betriebskosten sind nicht sehr hoch. Wir haben einen Gärtner angestellt, der einmal in der Woche nur kommen muss. Ja. Mhm. Und mit der Hilfe jetzt der Jugendlichen müsste er nicht einmal so oft kommen. Aber also insofern ja, verkaufen, aber jetzt nutzen wir es eigentlich einfach wirklich. Jeder darf hinaufgehen, Äpfel, Salat oder was auch immer ernten. Für den Mittagssnack ist es auch ein schöner Platz, um überhaupt einmal eine Pause zu machen. Mhm. Und wir kooperieren mit dem Augustinum Prandia. Das ist eine tolle Gastro-Einrichtung in diesem Bildungscampus Augustinum, wo täglich, glaube ich, 2000 Schülerinnen und Schüler auch in anderen Schulen von Graz versorgt werden. Und die nehmen uns auch eben überschüssige Lebensmittel ab, damit auch nichts verschwendet wird.
Ja, ein schönes Projekt auf jeden Fall. Wir sitzen jetzt in Graz. Ja, dieses Rooftop Farming zum Beispiel ist auch in Graz. Du hast zuerst da Projekte im Mondsee erwähnt. Ihr seid aber auch weltweit in Kooperationen sozusagen. Aber was könnte man noch den Hörern mitgeben? Was kann man in jeder Region im Grunde machen, jetzt aus deiner Sicht? Oder wo könnte man sich informieren, wenn man da mehr darüber wissen will? Nämlich genau über das. Und das ist für mich schon ein ganz wichtiger Punkt. Und das war schon bei deinem Vortrag. Und jedes Mal wieder, wenn ich Informationen von dir kriege, finde ich das voll interessant, diese Idee, ein grünes Dach für uns sozusagen, hast du das vorher so genannt, oder? Zu bauen, zu kreieren, dass uns das sehr viel bringt. Also wie können die Hörer und Hörerinnen jetzt damit weitergehen? Also was können wir machen?
Ja, also überall, wo man ein bisschen mehr Grün, also jetzt insbesondere in den städtischen Regionen, ins eigene Leben bringen kann, ist das ein Vorteil. Wir haben so eine Außenwendeltreppe, also jetzt privat bei unserem Haus. Und da habe ich einen Weinstock gepflanzt und es ist einfach ein Wahnsinn, wie viel Leben der anzieht. Aber natürlich eben auch, wie viel Kühle und welche Laubfläche da sozusagen ein einziger Weinstock produzieren kann, neben den Früchten, die man auch sozusagen erntet. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, schon auch, dass man jetzt, und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben verstanden, dass dieses Begrünen, das ist jetzt nicht eine Designfrage und eine ja, nice to have, sondern es ist eine Überlebensfrage in den Städten. Mhm. Auch wenn wir nicht 50, 60 Jahre in die Zukunft schauen können, aber eben aufgrund der Trägheit. Wir wissen, wie viele Hitzetote es gibt, auch jetzt schon in Österreich. Es sind insbesondere Ältere und Menschen, die auch vielleicht in schlecht gedämmten Wohnungen wohnen, die einfach deutlich früher sterben durch solche Hitzewellen. Dass wir insgesamt positiv bleiben bei dem Thema, dass wir nicht immer nur diese negativen Nachrichten aufnehmen. Die ganze Transformation zur Klimaneutralität, wenn wir das hernehmen, was uns kostet, das bekommen wir als Rendite sechsfach zurück. Mhm. Also das ist wirklich ein gutes wirtschaftliches Geschäft, abgesehen davon vom menschlichen Leid, das wir eben vermindern können. Und ich habe vorhin gesprochen, wie intensiv die Wirtschaft sich darum bemüht, diese Transformation zur Klimaneutralität zu bewerkstelligen. Ich habe noch nicht von der Stahlproduktion gesprochen, auch etwas, wo viel im Fluss ist. Nicht nur, weil dort heißes Metall, es ist wirklich sehr faszinierend, wenn man dort mitarbeiten darf an Projekten und so sozusagen fließenden Stahl sieht. Nicht nur Wasser ist faszinierend, wenn es fließt. Aber wo eben diese Transformation, also diese riesengroßen industriellen Prozesse, die werden jetzt auf Klimaneutralität umgestellt. Und das ist natürlich sehr viel Arbeit und wir unterstützen da eben auch dabei. Mhm. Aber dass jeder von uns ja auch sein unmittelbares Leben und den eigenen Fußabdruck reduzieren kann. Und ich glaube, wenn wir ein Bewusstsein schaffen, dass es ja viele gibt, die jetzt an diesem Thema arbeiten und uns auch jetzt nicht das als Einzelne alleine zuschieben lassen, aber trotzdem zu sagen, ich kann auch einen Beitrag leisten. Zum Beispiel haben wir eine Webseite eingerichtet, lifestylecheck.at, wo man einfach wenige Fragen nur beantworten muss und man kann sich vergleichen, ob ich im Vergleich, also mit dem Österreich-Durchschnitt, ob ich da drunter oder drüber liege. Im Wesentlichen sind die drei großen Emissionsquellen von unserem persönlichen Lebensstil im Bereich der Mobilität, im Bereich des Wohnens und Heizens und im Bereich der Ernährung einfach gegeben. Und das sind doch Dinge, die kann ich beeinflussen. Ich kann das Auto öfter stehen lassen, ich kann eben öffentliche verwenden, ich kann mit dem Rad fahren und dabei meine Gesundheit stärken, also diese Win-Win-Situationen auch darzustellen. Oder bei der Ernährung kann man da sind wir im Durchschnitt in Österreich bei 2 Tonnen CO2. Das kann ich durch vegetarische Ernährung halbieren. Vegan ist man dann überhaupt beim Viertel, aber selbst wenn man jetzt nicht so einen großen Schritt gehen möchte, aber die Planetary Health Diet, die wir zum Beispiel auch mit dem Prandia und Augustinum im Detail ausgearbeitet haben, die einfach global das Ziel verfolgt, dass man 2050 noch 10 Milliarden Menschen ernähren kann und eben den Fleischkonsum reduziert, aber gleichzeitig genug pflanzliches Protein wirklich in seinen Speiseplan einbaut. Da sieht man, dass es wirklich viele Möglichkeiten gibt, wo man sich im eigenen Leben auch bereichern lassen kann und gleichzeitig diese Verantwortung wahrnimmt, die wir nun einmal alle gemeinsam tragen. Mhm.
Das heißt, wenn jemand diesen Lifestyle-Check macht, dann gibt es wahrscheinlich auch Hinweise, was man verändern kann, was man verbessern kann? Oder ist das ja selbsterklärend im Grunde beim Check?
Per se ist es jetzt einmal wirklich, man trägt ein, wie viele Stunden bin ich im Flugzeug gesessen im heurigen Jahr. Mhm. Und dann kann man sich das abspeichern und nächstes Jahr vielleicht etwas besser machen. Wir haben eine Photovoltaikanlage zu Hause jetzt installiert und eine Wärmepumpe. Das ist natürlich ein Riesenfortschritt, den man da damit machen kann.
Mhm, ja, auf jeden Fall. Und du hast ja den Weinstock erwähnt. Das ist auch ein schönes Bild für mich. Wenn jetzt, prinzipiell könnte man schon viel erreichen, wenn bei jedem Haus ein Weinstock wäre, oder wie?
Ja, aber der Weinstock geht 12 Meter in die Tiefe mit seinen Wurzeln, holt sich das Wasser von dort. Mhm. Also wir haben jetzt, müssen nicht fürchten, dass wir die Grundwasserressourcen erschöpfen damit. Aber allein wenn ich die Vögel, die jetzt noch immer eine Freude haben, damit anschaue, dann kann man so viel Positives für sich mitnehmen. Mhm. Und ich glaube, dass wir, also weil du vorher das Dach angesprochen hast, und das ist ja sehr schön, wenn man jetzt in Südfrankreich zum Beispiel neue Bauprojekte anschaut, wie viel da begrünt wird, oder auch in Spanien. Ich glaube, wir werden das auch hier in unserer Gegend noch sehen und hoffentlich erleben, dass die Straßen sozusagen mit einem grünen Gitter oder mit einer Rankhilfe überzogen werden und dass wir sozusagen auch zwischen den hoffentlich begrünten Dächern, dass wir auch die Straßen mit Grün eindecken sozusagen, mit einer grünen Hülle.
Okay. Ja, ich habe das heuer im Sommer gesehen in Irland. Da sind die Straßen so schmal und die Hecken wachsen also wirklich, die sind einfach, wenn man da mit dem Auto fährt, gerade dass der Seitenspiegel nicht anstreift. Und die wachsen aber wirklich so über die Straße drüber. Und ich habe mir schon so oft gedacht, das ist im Grunde wie ein Tunnel, aber man hat so das Gefühl, es ist schön.
Sehr schön geboren, ja.
Sehr schön. Und es ist natürlich, aber wenn man das dann sozusagen auch noch leitet, dann hat man ja auch, wenn das Laub jetzt zum Beispiel weg ist im Winter, dann sozusagen drüber ja trotzdem noch einen Schutz, oder? Das macht schon auch einen Unterschied, oder?
Ja, es gibt insgesamt viele Lösungen, wir nennen das auch Nature-Based Solutions, die einfach multiple Nutzen haben. Und die Natur, die hat schon wirklich tolle Erfindungen. Und es geht oft nur darum, dass wir auch das anerkennen und sagen, die Lösung gibt es vielleicht eh schon. Wir müssen jetzt gar nicht technologisch so viele neue Dinge erfinden. Manchmal ist es auch doch technologisch, weil du den Schutz angesprochen hast. Mhm. Im Obstbau ist es ja so, dass der Klimawandel sehr stark Schäden verursacht, dadurch, dass die Vegetationsperiode jetzt schon viel früher beginnt und trotzdem die Spätfröste nicht weniger, sondern vielleicht sogar mehr. Das hat auch mit den Umwälzungen oder ausbleibenden Umwälzungen durch die Jetstreams zu tun. Aber dass wir eigentlich den Apfelanbau gegen Spätfrost schützen müssen. Mhm. Gleichzeitig kann man mit Agri-PV-Anlagen Strom produzieren und diesen Schutz auf diese Art und Weise herstellen. Weil die Frage ist ja immer, okay, haben wir genug Fläche für Photovoltaik? Niemand hat eine große Freude, wenn das auf die grüne Wiese gebaut wird. Aber wenn man da drunter, und da haben wir eben sehr ermutigende Ergebnisse, den Apfelanbau ja betreiben kann, dass zum Beispiel wesentlich weniger gespritzt werden muss und eben auch organisch-biologisch gezogene Äpfel weniger scharf anfällig sind als konventionell gespritzte Äpfel, das hat ja auch wieder mit der intensiveren Sonneneinstrahlung zu tun. Also wir müssen nicht nur den Spätfrost abwehren, sondern wir müssen auch im Sommer im Prinzip die Äpfel schon vor zu viel Hitze schützen.
Ja.
Und das kann man eben mit so Agro-PV-Systemen ganz gut machen.
Mhm. Das heißt, da gibt es Systeme, die schon entwickelt worden sind für die Landwirtschaft,
genau,
die speziell darauf ausgerichtet sind. Mhm. Schön. Ja, ich würde sagen, das ist auch wirklich ein schöner Punkt jetzt als Schluss, weil Äpfel in der Steiermark, gell? Genau. Apfelbäume gibt es wirklich viel in der Steiermark, Gott sei Dank.
Ja.
Dass wir die auch erhalten und dass wir weiterhin so viele gute Äpfel haben. Und das ist jetzt ein Hinweis von dir, aber da waren halt ganz, ganz viele Hinweise dabei und auch sicher zum mehrmals anhören. Ich merke es ja immer wieder, ich habe jetzt schon mehrere Gespräche aufgenommen und jedes Mal wieder, wenn ich mir es anhöre, immer cool.
So hoffentlich nicht zu komplex, aber es war natürlich.
Nein, war nicht komplex dabei. Und ich glaube mir, also zumindest ist das jetzt mein Gefühl. Ich war es jetzt und hoffentlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, man kann ja auch nachfragen. Also es gibt sehr wohl Daten, Informationen dazu. Es wird mehr veröffentlicht und man weiß jetzt auch vielleicht, in welche Richtung man fragen kann, wenn man was wissen will. Gell? Also zum Beispiel bei eurem Institut. Ja. Danke, Franz.
Danke, Ines. Es war eine sehr spannende Stunde am Freitagnachmittag, wenn wir das den Hörerinnen und Hörern auch noch verraten dürfen.
Das darf mir einer verraten. Und du bist natürlich mit dem Fahrrad hergekommen. Das darf man auch noch verraten. Gell? Und wir sitzen da beim Glaserl Wasser und werden dann den Freitag noch gut ausklingen lassen. Gell?
Genau.
Ja.
Haben dem Klima nicht sehr geschadet, auf jeden Fall.
Ja. Danke.
Danke auch.
Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments, Business Solutions for Integral Life Work. Mit Ines Ehrbar und Gästen.